Jagd auf die Thompson-Bande. Ein Hörspiel von Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Präsentiert vom CVM Köln Süd. Viel Spaß. Kapitel 4: Freund und Feind.
»Wer hat das geschrieben?«, fragte Ethan, während Bennett den Zettel genauer untersuchte. »Wenn ich das nur wüsste. Wer auch immer es war, er hätte ruhig seinen Namen darunter schreiben können. Allerdings habe ich eine Vermutung.« »Du meinst, dieser Paul war es?«, mutmaßte Ethan. »Genau den meine ich.« Bennett wendete sich an den Sheriff, der bei ihnen stand und auffällig versuchte, nicht zuzuhören. »Sheriff, bringen Sie unseren Gast in eine Zelle. Ich möchte mit dem Mann morgen früh reden. Und bringen Sie in Erfahrung, wie viel Geld gestohlen wurde.« Der stämmige Gesetzeshüter nickte, ging zu dem gefesselten Bankräuber und hief den hoch. »So, mein Herzchen, willkommen in Black City!« Der Sheriff grinste und buxierte den Räuber hinaus zu seinem Sheriffbüro. Bennett und Ethan verließen kurz darauf ebenfalls die verwüstete Bank. Als die beiden auf die Veranda vor dem Gebäude traten, sagte Ethan, »Glaubst du, dieser Paul ist tatsächlich unschuldig?« Bennett wiegte seinen Kopf leicht hin und her, während er überlegte. »Ich bin mir nicht sicher.« In Dodge City wurde er vor der Bank gesehen. Er ist von uns geflohen. Es gibt noch offene Fragen, aber vielleicht kann unser Gefangener mehr Licht ins Dunkel bringen. Ethan nickte. Hoffen wir es. Möglicherweise hat er unseren mysteriösen Autor der Nachricht auch gesehen. Es waren weiterhin Leute auf der Straße und die zwei beruhigten die besorgten Bürger, die im Nachthemd immer noch vor dem Bankgebäude standen. Erst als die letzten nach Hause gegangen sind, machten sie sich auf zum Saloon und nahmen sich dort zwei Zimmer für die Nacht. Früh am nächsten Morgen, genau um 6.50 Uhr, wie Bennett nach einem Blick auf seine Taschenuhr feststellte, nahmen er und Ethan ein kurzes Frühstück ein. Nachdem sie aufgegessen hatten, machten sie sich auf den Weg zum Büro des Sheriffs. Auf den Straßen waren die ersten Menschen unterwegs, und der Schmied von Black City hatte auch schon seine Arbeit begonnen, die regelmäßigen Schläge seines Hammers verrieten. Vor dem Büro angekommen, klopfte Bennett an die Tür. Kurz darauf hörten sie Schritte und die Tür wurde schwungvoll geöffnet. Die stämmige Gestalt des Sheriffs tauchte auf, diesmal nicht im Nachthemd, sondern in Hemd und Weste, und er tippte zur Begrüßung mit seinen Fingern an seinen Hut, ehe er die beiden in sein Büro ließ. Das Büro war erstaunlich geräumig, fand Bennett. Auf der einen Seite stand der Schreibtisch des Sheriffs mit einem Waffenschrank dahinter, auf der anderen befand sich ein weiterer Schrank, Regale und ein Ofen, um den Raum zu beheizen und darauf etwas zu kochen. Gegenüber der Tür sahen Bennett und Ethan einen Durchgang, der zu den Zellen führte. Der Sheriff ging zu einem Ofen und goss sich aus einer Kanne einen Becher Kaffee ein. Auch Bennett und Ethan bot er einen an, die dankbar einwilligten. Als sie zu dritt zusammenstanden, fragte der Sheriff, »Marshall, ich nehme an, Sie wollen unseren Gefangenen nun befragen?« »Ja, das habe ich vor«, bestätigte Bennett. »Wir müssen mehr über diese Bande herausfinden. Konnten Sie in Erfahrung bringen, wie viel Geld gestohlen wurde?« Der Sheriff nickte. »Das konnte ich. Mr. Brown, unser Bankdirektor, tauchte noch vorhin hier auf. Hat mich aus dem Bett geholt«, brummte der Sheriff missmutig. Er fortfuhr. »War völlig aufgelöst, der Gute. Nachdem er mir die Summe genannt hatte, konnte ich die Aufregung auch verstehen. Halten Sie sich fest, es sind gut und gerne 12.000 Dollar.« »Das ist in der Tat viel Geld«, dachte Bennett. »Dann wird es Zeit, holen Sie ihn bitte rein, Sheriff.« Dieser lächelte, nahm noch einen tiefen Schluck aus seinem Becher und ging, um den Gefangenen zu holen. In dem hinteren Zimmer hörten sie das Quietschen von Türscharnieren. Kurz danach kam der Bankräuber mit Bein- und Fußfesseln in das Büro geschlurft, die bei jedem seiner Schritte leise klirrten. Ethan stellte einen Stuhl mitten in den Raum und der Sheriff ließ den Bankräuber unsanft darauf Platz nehmen. Bennett lehnte sich derweil dem Gefangenen gegenüber an den Schreibtisch. Er sagte nichts, sondern musterte ihn durchdringend. Der Mann, der vor ihm in Fesseln auf dem Stuhl saß, war noch jung, seine Haare ungekämmt und seine Kleidung sah man den langen, harten Ritt an, den er hinter sich hatte. Dieser versuchte den Blick des Marshalls standzuhalten und betont lässig zu wirken, als er zu ihm sagte, »Wollen Sie mit mir noch reden oder mich nur anstarren, Marshall?« Hinter seiner lässigen Fassade spürte Bennett deutlich die Anspannung des Mannes. Daher erwiderte er lediglich, »Wie lange wollen Sie ins Gefängnis?« Die Frage verfehlte seine Wirkung nicht. Der Räuber schien verwirrt. »Soll ich es entscheiden und den Job eines Richters machen, oder wie?« »Nein, keine Sorge. Aber Sie haben es in der Hand, mitzuentscheiden, wie lange wir Sie wegsperren.« »Ethan, wie lange würde man bekommen für mehrere bewaffnete Banküberfälle?« Ethan überlegte kurz, ehe er antwortete. »Ich würde sagen 5 bis 10 Jahre. Das müsste schon drin sein, denke ich.« Der Gefangene leckte sich nervös mit der Zunge über seine Lippen. »Was verlangen Sie?« Bennett war zufrieden mit der Wendung, ließ sich aber nichts anmerken. Zu Anfang etwas Einfaches. Wie heißen Sie? Joe. Joe Roberts. Sehr gut. Nun etwas Schwereres. Wo hält sich Thompson-Bande auf? Und wie viele Männer seid ihr? Joe rutschte unruhig auf seinen Stuhl hin und her. Erste Schweißperlen bildeten sich auf der Stirn. Das kann ich nicht verraten. Es sind meine Kameraden. Außerdem, sie werden mich umbringen, wenn sie herausfinden, dass ich geredet habe. Bennett stieß sich vom Schreibtisch ab und kam einen Schritt auf Joe zu. Soll ich Ihnen sagen, was Thompson machen wird? Er wird sie im Gefängnis verrotten lassen und sich einfach ein neues Bandenmitglied suchen. Wir bieten das Angebot, von vorne anzufangen, Joe. Seien Sie kein Narr. Legen beim zuständigen Richter ein gutes Wort für Sie ein und balzen Sie wieder draußen. Schlagen Sie ein! Lassen Sie die Thompson-Bande hinter sich. Hinter Joes Stirn begann es zu arbeiten. Er war noch eine Spur blasser geworden und seine Augen huschten zwischen Bennett, Ethan und dem Sheriff hin und her. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, ich kann nicht. Wirklich. Etwas enttäuscht, seufzte Bennett. Joe, wir geben Ihnen noch ein wenig Zeit, über unser Angebot nachzudenken. Bis dahin bleiben Sie in der sicheren Obhut des Sheriffs. Der Sheriff war mit dieser Aussicht mehr als zufrieden und klopfte mit seiner riesigen Hand auf die Schulter des Gefangenen. Kommen Sie, mein Herzchen, zurück in Ihr Hotelzimmer. Home sweet home. Mit diesen Worten verfrachtete er Joe zurück in seine Zelle. Am Mittag saßen alle drei auf der Veranda vor dem Sheriffbüro und machten eine Pause. Es war viel los auf der Straße. Sie sahen, wie eine vierspännige Postkutsche in die Stadt einritt und hörten, wie ein fahrender Händler seine Waren in einer Gruppe von Menschen lautstark anpries. Ein Stück die Straße runter machte Ethan einen Reiter aus, der drei Pferde hinter sich herzog. Er zeigte es Bennett und beide beobachteten, wie Scott auf sie zuhielt. Er kam schnell näher, grüßte sie und band die Pferde fest, ehe er zu ihnen hochkam. »Im Büro gibt es noch Kaffee«, sagte Bennett. Scotts Miene hellte sich auf, den brauche ich dringend, nach dieser anstrengenden Jagd auf die Pferde. Daraufhin verschwand er im Büro. Wo war er nur so lange gewesen? Bennett war auf der einen Seite erleichtert, seinen Freund wohlbehalten wiederzusehen. Auf der anderen Seite war er immer noch verärgert und besorgt über dessen Verhalten. Am besten spreche er es bald an. So konnte es nicht weitergehen. Während Bennett noch seinen Gedanken nachhing, kam Scott mit einem dampfenden Becher Kaffee aus dem Büro. »Wie ich sehe, wart ihr fleißig. Ihr habt einen Gefangenen«, sagte er zwischen zwei Schlucken Kaffee. »Hat Joe euch schon etwas verraten?« Überrascht blickte Bennett zu seinem Deputy. Wie konnte er wissen, dass ihr Gefangener Joe hieß? Einen Moment lang starrten die beiden Männer sich an. Scott ging es auf, dass er einen gewaltigen Fehler begangen hatte. Er ließ seinen Kaffeebecher fallen und seine Hand schnellte zu seinem Revolver, doch Bennett war schneller. »Lass es bleiben«, befahl er und stand auf, seinen Revolver auf Scott gerichtet. »Ethan, nimm seine Waffe ab.« Ethan gehorchte und Scott las dieselbe Verwunderung in seinen Augen wie in denen seines Marshals. Bennetts Gedanken rasten. Scott kannte ihren Gefangenen. Nun begann alles einen Sinn zu ergeben, warum die Bande ihnen immer einen Schritt voraus war. Scotts nächtlicher Ausflug, die verschwundenen Pferde. Sein Freund und Deputy steckte mit der Thompson-Bande unter einer Decke. Er brachte nur zwei Worte heraus. »Scott, warum?« Dieser schwieg zunächst, kam dann aber zum Schluss, dass es keinen Sinn mehr machte, zu lügen. »Du fragst, warum?« Er machte eine ausladende Bewegung. »Schau dich doch um, Will. Seit Jahren reiten wir für den Staat durch das Land. Egal, ob in Uniform oder mit einem Marshallstern an der Brust. Und was bekommen wir? Einen Hungerlohn und einen Schulterklopfer mit einem Gut gemacht. Wir riskieren unser Leben, während andere sich die Tasche mit Geld vollstopfen.« Scott zeigte auf sich selbst, als er wutentbrannt weiterredete. »Ich wollte mir nur das nehmen, was mir meiner Meinung nach zustand. Und die Thompson-Bande war die perfekte Gelegenheit dafür. Schon am Anfang waren wir dicht auf den Fersen, Will. Und eines Nachts habe ich ihr Lager gefunden. Ich bin einfach hineingeritten und habe ihnen ein Angebot unterbreitet, das sie nicht ablehnen konnten.« Scott grinste. »Meine Informationen und Hilfe gingen ein Teil der Beute. Ein faires Geschäft, wie ich fand.« Bennett war entsetzt über das Geständnis. Er hatte Scott sein Leben anvertraut. Und jetzt erkannte er das Ausmaß seines Verrats. Plötzlich kam mir ein weiterer Gedanke. Die Erkenntnis ließ einen Schauer über seinen Rücken laufen. Mein Sturz am Fluss, das warst du auch, oder? Will, du und Ethan, ihr gabt einfach nicht auf. Lange hätte ich euch nicht meine Nase herumführen können. Es war nichts Persönliches, aber mir blieb keine andere Wahl, verteidigte sich Scott. Nichts Persönliches, platzte es aus Bennett heraus. Du hast diesen Stern, den du trägst, verraten. Und was noch viel schlimmer ist, du hast Ethan und mich verraten. Nach all dem, was wir zusammen durchgestanden haben. Und das nur für Geld. Neben der Wut, die Bennett spürte, kam nun maßlose Enttäuschung hinzu und drohte ihm, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Einen überwältigenden Augenblick lang war er versucht, einfach abzudrücken. Doch dann atmete er tief durch. Stattdessen befahl er dem Sheriff, durchsuchen Sie ihn und bringen Sie ihn anschließend in eine Zelle, dorthin, wo er hingehört. Wortlos durchsuchte der Sheriff Scott, der alles ohne Widerstand über sich ergehen ließ. Er fand in dessen Westentasche eine kleine, zusammengefaltete Karte und reichte diese Bennett. Anschließend wollte er den Deputy abführen. Als der Marshall ihn noch einmal aufhielt: "Warten Sie." Er ging auf Scott zu und nahm ihm seinen Marshallstern von der Brust. "Jetzt können Sie Mr. Parker in seine Zelle bringen." Der Sheriff verschwand mit Scott in sein Büro und ließ Bennett und Ethan allein zurück. Sie schwiegen eine Zeit lang, bevor sie versuchten, das Geschehene zu besprechen, und schauten sich die Karte an, die bei Scott gefunden wurde. Sie zeigte einen kleinen Ausschnitt entlang einer Eisenbahnlinie. An der Strecke war ein Ort markiert, aber weder Bennett noch Ethan wussten, wo sich dieser befand. Sie holten ihre Karten und die des Sheriffs, aber bei keiner fanden sie den Ort wieder. Sie mussten erfahren, was es mit diesem Punkt auf der Karte auf sich hatte und wo er lag. Vielleicht wollte die Bande dort ihren nächsten Überfall begehen. Eventuell einen Zug ausrauben? Bennett entschied, dass sie sich aufteilen mussten. Ethan sollte in den Nachbarort zum Landvermesser reiten und dort nachfragen, wenn er selbst in Black City blieb, um die Gefangenen zu befragen. Außerdem musste er noch einen Brief an den Richter schreiben, in dem er von den Ereignissen berichtete. Ethan machte sich umgehend auf den Weg. Wenn alles gut lief, sollte er am Abend wieder zurück sein.
Der Plan hatte geklappt und Paul freute sich. Seine Stimmung hatte sich deutlich aufgehellt. Seit der ersten Begegnung mit dem Marshall in Yellow River hatte Paul jetzt das erste Mal das Gefühl, dass er vielleicht doch noch heil aus diesem ganzen Schlamassel herauskam. Auch Dumando merkte, dass sich die Stimmung von seinem Reiter deutlich verbessert hatte. Es war zwar immer noch eine Anspannung zu spüren, aber jetzt war es eine andere. Paul hatte sich aus der Bank geschlichen und hatte dabei denselben Weg genommen, auf dem er gekommen war. Auf Dumando war er unbemerkt aus Black City herausgeritten und hatte sich oben im Schutze des Bergmassivs einen guten Beobachtungsposten gesucht. Von dort konnte er zwar nicht das Treiben in der Stadt selbst sehen, aber dafür das, was drumherum passierte. Die Bande war davongeritten. Er war versucht, die Verfolgung aufzunehmen, aber dann hatte er sich doch anders entschieden. Kurz nachdem die Bande die Stadt verlassen hatte, hatte sich ein weiterer Reiter auf den Weg gemacht. Er war der Bande hinterhergeritten. Das musste einer der beiden Marshals gewesen sein, entweder Scott oder Ethan, überlegte Paul. Er setzte sich auf einen Felsen hinter einem Gebüsch, das ihn vor Blicken schützen würde. In der Dunkelheit war das gar nicht nötig, hier würde ihn eh niemand sehen, aber er wollte die Stadt auch noch länger beobachten. Er lehnte sich zurück, der kühle Felsen in seinem Rücken drückte und er musste einige Male hin und her rutschen, bis er eine einigermaßen bequeme Stelle gefunden hatte. Er schloss die Augen, um einmal tief durchzuatmen. Die Nacht war sehr aufregend gewesen und jetzt, wo die Anspannung nachließ, merkte er, wie müde er eigentlich war. Aber schlafen, das war keine Option. Er musste wissen, was die Marshals unternahmen und seine eigenen nächsten Schritte planen. Als Paul die Augen wieder öffnete, stand die Sonne schon am Himmel. Der Sonnenaufgang musste einige Stunden her sein. Aus der Stadt unter sich hörte er die Geräusche des üblichen Treibens. Wütend über sich selbst haute er mit der Faust auf seinen Oberschenkel. Da war er wohl doch eingeschlafen. Was könnte er wohl verpasst haben? Er nahm ein Stück Brot aus seiner Provianttasche und trank dazu einen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche. Nicht gerade ein großartiges Frühstück. Während er aß, sah er, wie ein weiterer Reiter aus der Stadt hinausritt. Ganz sicher war er sich nicht, aber er meinte doch, Ethan erkannt zu haben. Was war wohl aus dem zweiten, also aus Scott geworden? War er zurückgekehrt? Nein, vermutlich hatte er die Nacht über die Bande verfolgt und Ethan würde nun die Verfolgung aufnehmen, um seinen Partner zu unterstützen. Er hatte vermutlich den Gefangenen verhört und womöglich auch einige Informationen aus ihm herausbekommen. Paul schmunzelte, als er daran dachte, wie er den Räuber überrumpelte und ihn dann verschnürt wie ein Geschenk zurückgelassen hatte. Paul stockte beim Kauen. »Du bist doch so ein selten dämlicher Haufen.« Zum zweiten Mal an diesem Morgen ärgerte er sich über sich selbst. »Du Ochse, du hättest die Nachricht unterschreiben müssen. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Marshall verstehen, von wem die Nachricht war.« Als am Nachmittag immer noch keiner der Marshall zurückgekommen war, machte Paul sich auf den Weg. Er musste Vorräte und vor allem Munition kaufen. Er schwang sich in den Sattel. »So, Dumando, mein Junge, das war's mit dieser Bande und uns. Die Marshalls haben meine Botschaft erhalten. Sie wissen, dass ich nicht zur Bande gehöre, aber stellen, das müssen sie die Bande jetzt alleine. Ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze Durcheinander. Er tätschelte Tomandos Hals, als sie vom Bergmassiv in Richtung Black City trabten. In 2 Wochen, da beginnt ein neuer Monat. Dann schickten die Marshalls eine Liste an alle Sheriffs, welche Steckbriefe noch aktuell sind. Dann wird wohl in allen Orten mein Bild wieder verschwinden. Bis dahin müssen wir abwarten und hier bleiben. Denn hier hat niemand meinen Steckbrief gesehen. Also haben wir jetzt 2 Wochen Zeit, diese Gegend und die Berge zu erkunden. Das wird bestimmt interessant. Pauls Stimme klang zufrieden. Bei Tomando war das anders. Er schnaubte. Die steilen Berghänge gefielen ihm nicht sonderlich. Das würden wohl 2 sehr anstrengende Wochen werden. Paul achtete nicht auf sein Pferd, sondern musterte die Menschen auf der Straße, als sie den Ortseingang von Black City erreichten. Niemand achtete auf ihn. Alle gingen ihrer Arbeit nach. Vor der Bank konnte Paul eine offene Kutsche mit frischen Brettern aus dem Sägewerk sehen. Offenbar war der Bankdirektor motiviert, seine Bank schnellstmöglich zu renovieren, um dann wieder zu öffnen. Vor einem Geschäft hielt Paul an. Er schwang sich aus dem Sattel, warf die Zügel über den Sattelknauf und tätschelte Tomandos Hals, bevor er die 2 Stufen zur Veranda emporstieg. Die Tür quietschte leise in den Angeln und das Glöckchen über der Tür läutete, als er sie öffnete. Ein junger Mann mit einer zerzausten Frisur und einer kleinen Brille auf der Nase kam aus einem Nebenraum. Er trat hinter den Tresen und rieb sich dabei die Hände an der Schürze ab. »Guten Tag, der Herr. Womit kann ich dienen? Was darf sein?« Paul entging nicht, dass der Mann ihn musterte. Sein Äußeres, das er ungepflegt aussah, wirkte auf einige Menschen abschreckend. Doch der Verkäufer schien in Paul einen Kunden zu sehen, dem er bestimmt einiges verkaufen könnte. Er lächelte Paul freundlich an. Es dauerte eine Weile, bis Paul zurück zu Tomando auf die Straße kam. Der Händler hatte ihn mit allem versorgt, was er brauchte. Neue Munition, einen neuen Lasso, Vorräte und doch einige Dinge, von denen Paul gar nicht wusste, dass er sie brauchte. Aber der Verkäufer war sehr überzeugend gewesen. Sein Kopf schwirrte jetzt noch etwas von den vielen Worten, während er seine Satteltaschen belud. Sein Blick wanderte die Straße entlang und er sah das große, einladende Haus. Den Saloon. Paul überlegte kurz, dann nickte er. Ein kühles Bier und ein Abendessen, das aus mehr bestand als nur trockenem Brot, hatte er sich nach den letzten Tagen redlich verdient. Er hatte sich einen Tisch in einer der hinteren Ecken ausgesucht. Er saß mit dem Rücken zur Wand, sodass er den Raum und vor allen Dingen die Tür gut im Blick hatte. Schnell hatte er gemerkt, dass es wohl nicht nur bei einem Bier bleiben würde. Der Saloon füllte sich immer mehr. Ein Mann spielte auf einem Klavier, die meisten Tische waren besetzt und die Stimmung war gut. An seinem Nachbartisch wurde Poker gespielt. Kurz hatte Paul überlegt, ob er mit einsteigen soll, doch als er sah, dass alle am Tisch noch ein paar versteckte Karten im Ärmel hatten, verging ihm die Lust. Falschspieler konnte er auf den Tod nicht ausstehen, wobei er bei sich selbst eine Ausnahme machte. Er genoss die Stimmung, die laute Unterhaltung und beobachtete die Menschen. Der Wirt hatte ihm gerade ein frisches Bier gebracht und er nahm einen tiefen Schluck, als sich die Tür öffnete. Vor Schreck verschluckte Paul sich und musste husten. Das konnte doch unmöglich sein. Er zog den Kopf ein und guckte zur Tür. Doch tatsächlich, er hatte sich nicht getäuscht. Im Mantel und einem strahlend weißen Hemd stand Marshall Bennett in der Tür. Wie konnte das sein? Er hatte ihn doch untergehen sehen. Er war im Yellow River ertrunken. Keiner konnte diesen Fluss überleben. Und doch war er jetzt da. Hier lief doch schon wieder irgendetwas schief. Nichts wie weg hier. Die Gedanken rasten durch Pauls eingezogenen Kopf. Er hatte sich etwas weggedreht und guckte nicht direkt zur Tür. Hoffentlich hatte der Marshall ihn noch nicht gesehen. Wie sollte er hier nur ungesehen rauskommen? Es brauchte eine Ablenkung. Sein Blick fiel auf einen kleinen, dicken Mann, der sich von der Bar aus zwischen den Tischen hindurchschob. Er schwankte sichtbar hin und her und das Bier aus seinen Krügen schwappte leicht über den Rand. Offenbar hatte er schon zu viel davon in sich. Gerade als er sich an Pauls Tisch vorbeischieben wollte, ließ dieser sein Bein hervorschnellen. Der Mann blieb mit einem Fuß hängen. Er kam ins Stolpern und versuchte Halt zu finden, beschleunigte seinen stolpernden Schritt, bis er endgültig die Kontrolle verlor und mit Schwung der Länge nach auf den Pokertisch krachte. Vor Schwung und dem Gewicht zerbrach dieser mit einem lauten Krachen. Das gesamte Geld und die Karten flogen durch die Luft und landeten auf dem Boden neben dem Mann, der verdattert in die Luft sah und immer noch die Krüge in der Hand hielt. Ein Moment herrschte vollkommene Ruhe, die Musik stoppte und man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Dann brach das Chaos aus, das Paul beabsichtigt hatte. Einer der Spieler hatte den Gestürzten am Kragen hochgezogen und brüllte ihn an und schüttelte ihn wild. Die Freunde des Gestürzten eilten ihrem Kameraden zur Hilfe. Die anderen vom Pokertisch versuchten ihr Geld auf dem Boden einzusammeln, doch auch einige der anderen, die in der Nähe saßen, bedienten sich am Geld. Was wiederum zu Konflikten zwischen ihnen und den Besitzern des Geldes führte. Ohne Zeit für Worte zu verschwenden, wurden diese gleich mit Fäusten geregelt. Der Wirt und sein Mitarbeiter erkannten die Lage und versuchten, den großen Spiegel, der hinter der Bar hing, in Sicherheit zu bringen. Keine Sekunde zu früh, denn im nächsten Moment flogen schon die ersten Bierkrüge durch den Raum und zersprangen an den Wänden. Niemand brauchte einen Grund, um sich zu beteiligen. Bei einer Saloonschlägerei machte jeder voller Begeisterung mit, der gerade da war. Es gehörte dazu und bildete nicht selten den krönenden Abschluss eines netten Abends. Auch Paul hatte sich erhoben und sich ins Getümmel geworfen. Er teilte nach rechts und links ordentlich aus. Sein Interesse lag jedoch nicht im Kräftemessen, sondern er wollte möglichst schnell hier rauskommen. Von der Tür aus hörte er die Stimme des Marshals. Sie tönte über den Lärm. »Sheriff, rufen Sie diese Männer zur Ordnung! Dieses Verhalten ist nicht Bennett stockte und guckte sich suchend nach dem Sheriff um. Gerade war er noch hinter dem Marshal gewesen, doch jetzt hatte er sich an ihm vorbeigeschoben und sich selbst mit vollem Eifer ins Getümmel geworfen. Bennett verdrehte die Augen. Das war nicht das Verhalten, das er von einem Mann im Dienste des Staates sehen wollte. Paul schob einen Mann grob zur Seite. Er drehte sich um und holte zu einem Schlag nach Paul aus. Es war ein junger Mann, etwa so groß wie Paul. Die Kleidung ließ darauf schließen, dass er auf einem Feld arbeitete. Paul zog seinen Kopf ein und sprang einen Schritt zurück, als die Faust des Mannes auf ihn zusauste. Nach dem Schlag machte er einen Schritt nach vorne und ließ seine Faust nach oben gegen den Kiefer des jungen Mannes krachen. Er taumelte zurück und hinter ihm konnte Paul in einigen Meter entfernt ein Fenster sehen. Das Fenster führte auf die Rückseite des Hauses. Vermutlich war dort ein Hinterhof, von dem man auf eine der Seitenstraßen kam. Paul nahm Anlauf und mit einem Hechtsprung sprang er durch die dünne, klirrende Scheibe. Er wollte sich auf den Boden abrollen, doch der Boden war tiefer, als er dachte. Hinter dem Haus befand sich eine Senke und so schlug Paul unsanft auf den Boden auf. Er stöhnte schmerzerfüllt, rappelte sich auf, während er versuchte, zu atmen zu kommen. Er steckte zwei Finger in den Mund und holte Luft, um einen lauten Pfiff auszustoßen.
»Das ist doch nicht zu fassen«, dachte Bennett. Der ganze Saloon ging im Chaos unter. Überall waren die Besucher in wilde Schlägereien verwickelt. Bierkrüge und Stühle segelten durch die Luft. Der Einzige, der seiner Arbeit noch nachging, war der Klavierspieler, der nach einer kurzen Pause einfach weiterspielte und die Schlägerei musikalisch begleitete. Nun musste er wohl die Schlägerei auflösen. Der Sheriff schien zu beschäftigt. Der Marshal stieg auf einen Tisch und ließ seinen Blick übers Chaos schweifen, als er einen Mann bemerkte, der sich durch das Getümmel schob. Das konnte doch nicht wahr sein. Da vorne war Paul. Ohne weiter Zeit zu verlieren, sprang er runter, stieg über ein am Boden kämpfendes Pärchen hinweg, das sich gegenseitig mit hochrotem Kopf im Schwitzkasten hielt und arbeitete sich weiter voran. Unvermittelt wurde er zur Seite gestoßen, Richtung Bar. Als er sich fing, sah er, wie ein hagerer Mann mit einer Hakennase auf ihn zukam. Er grinste ihn kampflustig mit einem gelben, zahnlückigen Lächeln an. »Stopp!« rief Bennett, und der Mann blieb stirnrunzelnd stehen. Bennett nutzte die Atempause und legte seinen Mantel und seinen Hut sorgfältig auf einen Stuhl und wendete sich seinem Gegner wieder zu. »Die waren neu«, bemerkte er trocken und hob seine Fäuste. »Gut, dass er damals in der Offiziersschule Boxunterricht genommen hatte«, dachte Bennett, während der Mann auf ihn zustürmte. Allerdings kannte sein Gegner die wichtigsten Boxregeln nicht. Oder sie waren ihm schlicht egal, denn er unterlief einen Angriff des Marshals, rammte ihn mit voller Wucht gegen die Bar, woraufhin beide Männer über den Tresen flogen. Bennett wappnete sich auf den harten Aufprall und wunderte sich umso mehr, dass dieser ausblieb. Er rollte sich zur Seite und kam federnd auf die Beine. Jetzt sah er, worauf er und sein Gegner gelandet waren. Auf einen der Barkeeper, der sich hinter dem Tresen verkrochen hatte und nun hilflos nach Luft schnappte. Es blieb keine Zeit, um den Angestellten zu helfen. Hakennase war schon wieder auf den Beinen und griff sofort an. Diesmal war Bennett vorbereitet. Er blockte einen Schlag und konterte mit einer schnellen Geraden, gefolgt von einem Schwinger, der die Hakennase bewusstlos nach hinten fallen ließ, zurück auf den armen Barkeeper. Auskosten konnte er seinen Sieg nicht. Er musste Paul einholen. Bennett schaute sich um. Da entdeckte er ihn. Paul schlug gerade einen Farmer nieder und lief auf die Fenster zu. Der Marshal schwang sich über den Tresen, entschlossen, Paul dieses Mal nicht entkommen zu lassen. Umrundete zwei Cowboys, die sich in einem hitzigen Zweikampf befanden, und hörte das Splittern von Glas. Das Fenster! Paul war durch eins der Fenster gesprungen. Er sprintete dorthin und sah, wie Paul in der Seitenstraße lag und sich gerade aufrappelte. Hat es wohl in der Höhe verschätzt. Seine Chance. Elegant stieg Bennett durch das Fenster, gerade als Paul einen Pfiff ausstieß. Mit wenigen Schritten war er bei ihnen, packte den überraschten Paul am Kragen und warf ihn zu Boden. Der Marshall setzte sein Knie auf Pauls Brust und wollte ihn gerade mit einem Hieb bewusstlos schlagen, als er den Hufschlag von Pauls Pferd hörte, das dieser mit einem Pfiff gerufen hatte. Mit seinem Pfiff durchfuhr es Bennett. Auf einmal wurde es ihm klar, woher er die Pfiffe am Fluss kannte. Zuerst in Yellow River und nun hier. Es waren Pauls Pfiffe. Er hatte versucht, ihn zu retten. Bennett stand verblüfft auf und reichte dem am Boden liegenden Trapper seine Hand. Paul, wir müssen reden.
Das war Jagd auf die Thompson-Bande. Gesprochen haben Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Schnitt Fabian Steiger. Eine Produktion des CVM Köln Süd 2020.